jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person, bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo jede Woche die wichtigsten Nachrichten besprochen werden, seziert werden, wo wirklich hinter die Kulissen geblickt wird und das von uns beiden, Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von der kleinen Zeitung.
Ja, und vielleicht eine Neuerung möchte ich gleich anmelden, weil das in den Kommentaren auf Spotify eins der Hauptthemen war. Ich habe jetzt ein neues Mikrofon. Also vielleicht bleiben jetzt die Beschwerden über die Tonqualität in Zukunft aus, was einerseits ein kleiner Verlust wäre, wir haben uns so dran gewöhnt. Andererseits war natürlich gut, wenn man mich jetzt hört. Was sagen Sie? Schreiben Sie es irgendwo bei Spotify oder sonst wo. Einfach drunter.
Ja, und ansonsten, falls es Ihnen nicht gefällt, die letzte Ausrede ist, Thomas Maurer ist irgendwo in irgendeinem Hotel in Ober- oder Niederösterreich.
Oberösterreich. Also und verkühlt. Ja. Also bitte das alles in Betracht zu ziehen.
Gut, hören Sie lieber rein, was wir sagen, als wie wir sagen. Das ist wesentlicher, das ist wesentlicher.
Denkt doch einer an die Kinder.
Der Dry January ist jetzt vorbei und ich muss sagen, ich freue mich darüber, weniger aus höchstpersönlichen Gründen, sondern ich finde, die Menschen, die nichts mehr trinken, müssen jetzt nicht mehr eine Erklärung dafür abgeben, dass wir vielleicht im Dry January sind und den dann noch verlängern werden hinein in den Sober Oktober. Und auch die Leute, die was trinken, müssen sie jetzt nicht mehr erklären und sagen, Entschuldigung, heute ziehe ich einen Joker. Finde es schön, dass diese Phase jetzt vorbei ist und die Menschen einfach nur wieder sein können, wer sie sind. Da bin ich ein bisschen liberal angehaucht, merke ich gerade.
Ja. Pro Drogenkonsum, aber so, pro legaler Drogenkonsum.
Ja, vor allem pro individueller Entscheid und nicht sozialer Druck dazu, den Drogenkonsum zu entsagen. Klingt jetzt ein bisschen kurios, so wie du das natürlich wieder zuspitzt. Deswegen kommen wir dazu, dass diese vermeintlichen Drogen ja auch andere Inhaltsstoffe haben können, die anders wirken können in Körpern. Der Hopfen ist nämlich die Arzneipflanze des Jahres, durfte ich der kleinen Zeitung entnehmen. Habe nicht einmal gewusst, dass es im letzten Jahr eine gegeben hat. Die ist nämlich auch interessant, muss man dazu sagen. Aber reden wir zuerst einmal ganz kurz über die Effekte, die der Hopfen haben kann. Und zwar wirkt er gegen Angst- und Schlafstörungen. Er ist auch tatsächlich gut geeignet, um Beschwerden in der Menopause zu lindern. Da können wir zwar jetzt nicht so viel dazu sagen, muss man sagen, aber vielleicht ein bisschen über Hopfengerichte können wir sinnieren, weil ich habe nachgeschaut, was macht man außer Hopfen eigentlich, wenn man nicht gerade Bier damit macht. Es gibt zum Beispiel eine Hopfensprossentorte und auch in einer Paella kann man Hopfen sehr gut reinarbeiten, so neben Gambas und anderen Dingen, die halt die Leute Freude machen an einer Paella. Hast du jemals was davon gekocht?
Eigentlich nicht, weil meine einzigen Testeinnahmen von Hopfensprossen waren so bitter, dass ich mir gedacht habe, das ist kaum zu dosieren in einem Gericht. Aber vielleicht sind die Jungen, ich vermute mal, dass die ganz jungen Sprossen noch nicht ganz diese Bitterkeit aufweisen. So. Und was ich beitragen kann, ist, dass auch antialkoholische Getränke wie Limonaden, es gibt so vereinzelt Hersteller, die so Kracherlwasser, aber mit Hopfen zusetzen, beziehungsweise auch manche Hersteller von so, wie soll man sagen, Wein- oder Schaumwein-Ersatzgetränken arbeiten gern mit Hopfen, weil es das dann einfach ein bisschen komplexer macht. Und ich bin jetzt sowieso ein Freund von Bitternoten, mir sind ja die meisten Limonaden zu süß. Insofern begrüße ich den Hopfen. Und schauen wir mal, der müsste ja jetzt dann im Frühjahr irgendwann zu treiben anfangen, vielleicht kriege ich wo Hopfensprossen und dann werde ich live berichten, wie ich sie zum Einsatz gebracht haben werde.
Ja. Yeah. Ja, 2025 hat es dann quasi die etwas zugänglichere beziehungsweise weiter verbreitete, zumindest in der Küche weiter verbreitete Arzneipflanze geben, die Artischocke.
Ja, die ja hat eine natürlich Distel ist im Grunde. Und drum beziehen sich meine Hoffnungen, die Artischocke, die äußeren Blätter sind ja auch unfressbar und empfehlen sich auch nicht einmal in einen Fond reinzuwerfen, weil das alles bitter macht. wogegen das innere der Artischocke doch von einer feinen Ausbalanciertheit ist. Also ich mag die Artischocke sehr gern. Mal schauen, vielleicht mache ich mir den Hopfen auch noch gefügig. Es gibt so im Internet auch so Diskussionsgruppen. Ich glaube, es ist biologisch falsch, aber die behaupten, Hopfen und Hanf seien irgendwie genetisch eng verwandt. Und das sind meistens eher Hanf-Enthusiasten, wobei die Schnittmenge mit Hopfen-Enthusiasten natürlich gegeben ist. Und die träumen sozusagen vom Stein der Weisen, einer Kreuzung aus Hopfen und Hanf. Und ich glaube aber irgendwo anders gelesen zu haben, das ist ein Blödsinn, das wird es nicht geben.
Kenne ich mich tatsächlich einfach viel zu wenig aus. Also ich könnte dazu beitragen, dass ich schon einmal ein Hanfbier getrunken habe.
Ja, aber da ist, glaube ich, nur Hanfsamen, glaube ich, harmlose werden da irgendwie in die Maische eingearbeitet. Das ist, glaube ich, ganz was anderes.
Ja, aber das bringt uns trotzdem irgendwie gedanklich wieder zurück zum Dry January. Denn es gibt ja jetzt im Internet, wo du auch in anderen Foren unterwegs warst, offenbar als ich, ganz, ganz viele Erfahrungsberichte, die dann sagen, ja, wie toll das war. Und es gibt aber auch jetzt die Gegenbewegung, die dann sagt, dieser Dry, beziehungsweise nicht nur der Dry January, sondern das grundsätzliche Sobriety Movement, sprich, dass junge Leute gar nichts mehr trinken sollen, sondern nur mehr auf ihre Body Balance achten sollen, das ist auch ein bisschen problematisch, weil es halt dazu führt, dass man sozial einsamer wird. Sehr lustiges, oder gar nicht lustiges, ein bisschen nachdenklich machendes, kurzes Video stellen wir Ihnen dazu in die Shownotes. Da erklärt jemand halt, nicht evidenzbasiert, aber er tut so, als wär's für junge, unter Anführungszeichen 25-jährige Männer, viel problematischer, nicht diese Sozialkontakte zu machen, ab und zu mal ein bisschen so aus sich rauszukippen, als eben, was es mit dem Körper macht, wenn man ab und zu mal einen Vollrausch hat. Klammer auch zu der Thematik, was macht es mit dem Körper, wenn es einen Vollrausch haben, stelle ich Ihnen einen Link meiner Kollegin Martina Marx in die Shownotes. Aber das wäre schon etwas, worüber man jetzt noch nachdenken sollte. Wo ist der größere gesamtgesellschaftliche Schaden zu sehen? In der Einsamkeit junger Leute, die keinen Sozialkontakt finden können, oder eben dann doch darin, dass sie sich in jungen Jahren schon einen beträchtlichen Anteil ihrer Gehirnzellen wegsaufen?
Ja, da braucht man wahrscheinlich mehr Datenmaterial, sage ich einmal. Also grundsätzlich, dass es gar keine gesunde Quantität Alkohol gibt, das ist ja seit einiger Zeit einhellige wissenschaftliche Meinung, also dass ein Achtel Rotwein am Tag gut fürs Herz ist, oder auch die Kreta-Diät hat sich als Sozialbetrugsmodell von Kretern erwiesen, die halt lang Verstorbenen noch weiter ihre Rente haben kassieren lassen. Also das muss man, auch wenn man gerne trinkt, also Alkohol trinkt, Zähneknirschen zur Kenntnis nehmen, es ist einfach, und zwar in keiner Quantität, gesund, dass es lösende Auswirkungen hat, ein bisschen lockerer macht, die Zunge lockerer macht, man sich ein bisschen entspannt, ist, glaube ich, allen bekannt, die das vielleicht öfter als einmal in ihrem Leben ausprobiert haben. Ich nehme hier Armin Wolf aus, der einmal in seinem Leben einen Schluck Alkohol probiert hat und das ist grauslich und seither nie wieder. Solche gibt es vielleicht nur drei in Österreich zumindest. Aber der soziale Faktor des gemeinsamen Berauschens ist sicher vorhanden. Also ich war vor schon fast 20 Jahren einmal in Ägypten, ein bisschen abseits des richtigen Tourismus. Und da ist es doch so, dass es ab 5 Uhr Nachmittag etwa auf allen Märkten und in allen Lokalen intensiv nicht nach Hopfen, sondern nach Hanf zu riechen beginnt. Alle ein bisschen glasige Augen kriegen und mit einem freundlichen Lächeln den Sonnenuntergang begrüßen. Also ich glaube, so dieses Kollektive, so hat ist der Tag bald einmal nur mehr Freizeit. Das gibt es in allen Kulturen und das hat natürlich seine Vorteile, sage ich als jemand, der auch jetzt gerade einen Dry January macht, aber auch deswegen, weil ich aufgrund meiner anstehenden Premiere dermaßen durchgetaktet bin, dass ich mir es einfach nicht leisten kann, einmal auch nur einen Kater zu haben. Das geht dann erst wieder in der zweiten Hälfte.
Ja, und das war jetzt der beste Hinweis von Thomas Maurer auf sein vorhandenes Programm. Das heißt, auch wenn Sie den Dry January verlängern wollen, setzen Sie sich einfach ab und zu mal in ein Kabarett rein oder zu unserem Podcast-Festival, das am 10. April stattfinden wird in Klagenfurt. Das ist auch so etwas wie ein kollektiver Abend, wo man sagt, heute muss man nichts mehr machen, heute kann man sich einmal gehen lassen. Die Links dazu, wo Sie Tickets sich sichern können, stellen wir Ihnen natürlich auch in die Shownotes.
Und wir haben bereits dafür gesorgt, dass auch antialkoholische Getränke ausgeschenkt werden.
Austria in a nutshell.
Wir haben jetzt ein bisschen über Gesundheitstrends gesprochen und was die mit den Menschen individuell machen. Was die allerdings mit dem Staatsbudget machen, das hat mein Kollege Simon Rosner recherchiert. Und er hat es ja gleich einmal gleich vorweg gesagt, dass alle Leute immer gesünder werden wollen, ist, wenn du jetzt eine Finanzministerin oder Finanzminister wärst, unter Anführungszeichen eine schlechtere Nachricht. Denn im vergangenen Jahr fehlen im Staatsbudget rund 50 Millionen Euro aus Einnahmen aus Tabak- bzw. Alkoholsteuern. Da hat man damit gerechnet, einfach so in der Jahresvorschau, dass die Leute mehr rauchen und mehr saufen werden. Hat sich nicht als Tatsache erwiesen, zumindest bis zum Dezember hin. Und da werden auch nicht mehr alle als wegrauchen und wegsaufen haben können. Trotz dieser Mindereinnahmen schaut es aber so aus, als würde die Regierung ein weit geringeres Budgetdefizit zustande bringen, als man es noch prognostiziert hatte. Gesamten Link natürlich auch wieder in den Shownotes. Aber es sieht jetzt tatsächlich so aus, als würde das Defizit nicht um die fast 5% ansteigen, die man noch im Herbst prognostiziert hat, was natürlich auch Probleme machte, sagen wir jetzt einmal auf verschiedenen Ebenen, von der Gesundheitskasse bis hinein zu den Bundesländern, sondern es schaut aus, als würde es bei 4,4, vielleicht 4,5% oder sogar noch darunter zu liegen kommen. Da muss man jetzt nicht sagen, man gibt Regierungspropaganda wieder. Das ist mein Kollege, ich glaube, davor geschützt, da irgendwie verdächtig zu sein. Aber man darf tatsächlich sagen, scheinbar geht doch ein bisschen was weiter in dem Land. Und das ist ja auch eine positive, schöne Nachricht. Gibt es eh nicht so viele derzeit.
Ja, wobei also doch die Größenordnungen verblüffend sind, finde ich. Weil es war ja zunächst einmal Schlagzeile Budgetdefizit größer als angenommen im frühen Herbst. Und später im Herbst war dann Budgetdefizit größer als angenommen, nachdem wir glaubt haben, es ist größer als angenommen. Und jetzt ist es dann fast ein halbes Prozent wieder geringer, was ja, was ist das in Geld? Das sind viele, viele Milliarden. Das sind ja keine Kinkerlitzchen. Die 50 Millionen sind da vergleichsweise entgangen in der Tabaksteuer. Ich glaube, die würde man, da bräuchst du so einen sehr, sehr großen Maßstab, damit das auf einer Grafik irgendwo bemerkbar ist, wie das ausschlägt. Davon abgesehen, dass wir natürlich etwas scherzhaft wissen, dass natürlich an Lungenkrebspatienten behandeln teurer ist als die Tabaksteuer aus Gitschig, die ihn dort hingebracht haben. Aber ich frage mich dann, genauso wie man sich bei den ersten beiden Budgetlöcher noch größer, wie geht das? Also wer liefert diese Zahlen, wenn ich mich richtig erinnere, waren es ja die Budgetmeldungen der Länder, die dann dafür gesorgt haben, dass man glaubt hat, das Budgetdefizit ist eben noch größer als das noch größere. Und irgendwo scheint aber der Staat, und das zum Zeitpunkt, wo in was du kennst das auch schon, diese Computer, das hat sich ja ziemlich durchgesetzt. Mhm. Da sagt man, angeblich kann man da Zahlen praktisch in Echtzeit, wie telefonieren, dass man die praktisch überall gleichzeitig anschauen kann. Also man sollte ja eigentlich wissen, was ist ausgegangen, was ist reingekommen, wie kann man sich da um ein paar Milliarden mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufhören oder runter vertun.
Teil einer Erklärung. Die Wirtschaft ist ein bisschen mehr angesprungen als erwartet. Deswegen gibt es 4 Milliarden mehr Einnahmen aus der Einkommenssteuer. Auch, dass man in den letzten Jahren die so viel gescholtenen KV-Abschlüsse halt ein bisschen höher gemacht hat, als das manche Arbeitgebervertreter gefordert haben, hat da natürlich seine Auswirkungen, weil wenn du mehr verdienst, zahlst du natürlich mehr Einkommenssteuer, so du Einkommenssteuer überhaupt pflichtig bist. Also das ist zum einen
wahrscheinlich etwas mehr.
Genau, ja, also das sind mehrere volkswirtschaftliche Faktoren, die da reingespielt haben. Und das andere ist, man hat auch tatsächlich bei sogenannten Sachaufwänden in den Ministerien ordentlich mal sparen können. Also das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie die Stifte gefladert hat bei irgendwie einem Termin außerhalb des ganzen Unternehmens oder so. Man hat einfach tatsächlich auch kosteneffizienter gearbeitet als Staat. Das ist auch was Schönes.
Kleiner Einwurf zu den Stiften, die man nicht gefladert haben, ist ein legendärer Satz eingefallen. Kurt Falk, der Mitgründer der Kronenzeitung und später Betreiber der von uns gegangenen täglich alles Zeitung und der ganzen Woche, der soll regelmäßig Mitarbeiter, wenn die beim Nachdenken an einem Bleistift gekaut haben, der vom Haus zur Verfügung gestellt war, sie angeschrien haben mit: Sie fressen mein Geld! Ich weiß nicht, vielleicht macht der Herr Waterbauer etwas Ähnliches. Ich könnte mal fragen, der hat ja eh auch einen Podcast, vielleicht gehen wir hin und fragen.
Gute Idee. Ja, ich finde, das klingt ganz vernünftig.
Aber die meisten waren tatsächlich jetzt, okay, günstigere Konjunktur ist erfreulich, ja, und höhere Einnahmen. Und die hat das irgendwas mit den Bundesländern zu tun, dass die andere Zahlen gemeldet haben, um, weiß ich nicht, bessere Karten zu haben beim, wie heißt das, Finanzlastenausgleichsverhandlungen?
Das ist jetzt noch nicht dokumentiert, aber tatsächlich glaube ich, dass das eine Bundesregierung ist, die mit Ausnahme der Steiermark ja überall auch den Landeshauptmann bzw. die Landesfrau, also Landeshauptfrau stellt, ist das ja ohnehin eine Bundesregierung, die jetzt nicht so kontra der Bundesländer agieren wird, die jetzt auch nicht, ich suche jetzt nach dem richtigen Wort, aggressivst die Föderalismusdebatte führen wird. Also da erkennt man schon, dass das staatliche Gesamte als Ziel zu betrachten ist, behaupte ich jetzt einmal.
Ja.
Und wenn es dann umgekehrt bei dir mal ein paar Milliarden übrig hast und sagst, wenn ihr die haben wollt, dann hört man aber dann doch vielleicht gern endlich einmal diesen Abtausch zwischen Gesundheitspolitik und Bildungspolitik und müssen wir da ein bisschen was weiterbringen. Dafür kriegt es halt dort irgendwie den einen oder anderen Prozentpunkt mehr aufgestockt im Finanzlastenausgleich. Also ich glaube, ja, es könnte was weiterbringen, weil natürlich sind Ausgleichsverhandlungen immer leichter zu führen, wenn es was oder mehr was zu verteilen gibt, als wenn es einfach nur runterkürzen musst.
Ja, also ich sage auch, ich wäre sehr dafür, dass einmal eine und diese Bundesregierung konstruktiv was weiterbringt, wo sich vielleicht auch wirklich dann Menschen denken, so deppert ist es gar nicht. Das würde ein bisschen die Stimmung in diesem Land in eine erfreulichere Richtung lenken. In diesem Sinne spreche ich dieser Bundesregierung jetzt einen Vertrauensvorschuss aus und hoffe, das bringt mich so ins Schwitzen, dass wir goldenen Zeiten entgegensehen.
Mach auch das noch.
So sehr Thomas Maurer jetzt die Regierung vorab schon gelobt hat, so sehr muss man sie rückwirkend für etwas kritisieren, was sie im Dezember gemacht hat. Der ORF hat nämlich eine interessante Geschichte rausrecherchiert, und zwar hat man im Dezember quasi eingeschmuggelt in ein anderes Gesetzespaket, wo es um die Kollektivverträge für den öffentlichen Dienst gegangen ist, reingelegt noch eine Regelung, die die Besoldung von dienstfrei gestellten Personalvertretern regelt. Das war bisher immer so eine österreichische Variante, dass man halt tut, dass man halt macht. Basis war ein Erlass. Man hat aber vor einigen Jahren schon im Zuge eines verwaltungsrechtlichen Verfahrens festgestellt, na, dass die jetzt eigentlich ein Gesetz brauchen. Und jetzt hat man das so wenige Tage vor Weihnachten noch einmal reingeschoben, dass es da eine Regelung gibt, die halt besagten dienstfreigestellten Personalvertretern bis zu 3.000 Euro Aufzahlungen ermöglicht. Kollege Jürgen Klatzer hat im Falter noch einmal recht genau recherchiert den Zeitablauf und hat dann ausgerechnet, dass es eigentlich nur um 73 Minuten gegangen ist, die dieser Gesetzesvorschlag tatsächlich öffentlich war, von dem Zeitpunkt, wo er, wie gesagt, bekannt worden ist, bis hin zum Beschließen. Und 73 Minuten, da können Sie nicht sinnerfassend verstehen, was in einem Gesetzesvorschlag drinnen ist, mit so und so viel Querverweisen, wo dann mehrere Passi in anderen Gesetzen geändert werden. Also das ist jetzt bei all dem, wenn man sagt, da müssen wir hinkommen in einen gläsernen Staat, eine Politik, die sich so erklärt, dass die Bürger sie verstehen, das ist es alles nicht. Das ist quasi alles das Gegenteil, was da wenige Tage vor Weihnachten 2025 aufgeführt wurde.
Ja, vielleicht noch kurz zur Erklärung, wer mit dem Dienst freigestellt werden und so weiter nicht vertraut ist. Also es gibt ja eben gewerkschaftliche Personalvertreter und es gab ja davor den, ich glaube, singulären Fall, dass ein bereits beschlossenes Gehaltspaket, also in dem Fall mit der Beamtenbesoldung, aus Budgetnotgründen wieder aufgeschnürt und zu Ungunsten der Beamten abgeändert worden ist. Und die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, die ÖVP dominiert ist, sehr, sehr stark traditionell, hat dazu aufgrund aus Staatsräson irgendwie Ja und Amen gesagt. Und jetzt sind aber die Funktionäre der Gewerkschaft, die, wenn die eben dienstfrei gestellt werden, um ihrer Aufgabe als Betriebsrat oder Personalvertreter nachgehen zu können, dann werden die sozusagen, weil du ja in, als Beamter eine Gehaltaufstiegskurve hast, diese Biennalsprünge oder ähnliches, ja, dann werden die quasi fiktiv befördert auch in der Zeit, in der sie nicht im Amt sind, sondern Personalvertreter sind. Das ist einmal die Grundlage dessen. Und das hat ein bisschen gewackelt aufgrund dieses von dir erwähnten Verfahrens. Da hat jemand einen Prozess verloren, wo dann festgestellt wurde, das ist sozusagen so nicht haltbar, man muss ein Gesetz finden. Und jetzt haben eigentlich von der Optik, und ich denke mir, ich würde mir als Beamter und Gewerkschaftsmitglied denken, Entschuldigung, ist Arschlech, ja? Die Personalvertreter haben zugestimmt, einen bereits verhandelten Lohnabschluss zu meinen Ungunsten zu ändern, aber dafür gesorgt, dass sie selber in Zukunft besser aussteigen und dabei abgesichert sind. Und das ist auch nicht ganz gewerkschaftliche Solidarität neben all den anderen Dingen, die du schon zu Recht angeführt hast, was dieser Vorfall alles nicht ist.
Ja, es ist halt das Problem, wenn man sich selber Maßstäbe macht und sich dann auch denen dann unterwerfen will und die dann halt einfach wirklich limboartig unterschreitet.
Ja, wobei momentan ja, man muss fast sagen, schade, die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst hat gerade nicht mehr so ein markantes Emblem, wie es Fritz Neugebauer war. Also weil der, den habe ich insofern schon wieder geschätzt, weil du an dem ablesen konntest, alles, was in Österreich nicht geht, in diesem Sektor. Ja? Also Fritz Neugebauer, der da sitzt mit Jabba the Hutt und du kannst irgendwie versuchen, einen Millimeter zu rücken, aber du weißt, es wird schwer. Also vielleicht sollten, ich bin sonst nicht so für Casting-Wettbewerber, vielleicht sind die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst unter anderem schon auch ihre Spitzenfunktionäre nach Symbolwirkung auswählen.
Ich glaube nicht, dass wir das noch erleben werden.
Aber passieren könnte es wieder.
Alarm, Alarm, Fake News!
Wechseln wir kurz in die Vereinigten Staaten von Amerika, beziehungsweise wir kommen dann ja wieder zurück nach Europa. Wird jetzt ein bisschen ein komplexeres Thema. Es geht um die Bilder, die Sie in den letzten Tagen vermutlich gesehen haben, falls Sie nicht einen richtig gut adjustierten Social Media Account haben und der Ihnen das ausgespart hat. Falls es aber der andere Fall war, dann haben Sie vermutlich gesehen, wie ICI-Beamte in Minneapolis einen Menschen getötet haben. Ob das Mord war, beziehungsweise die konkreteren Umstände, wartet man jetzt noch eine ehrliche Untersuchung ab, wie das Weiße Haus mitgeteilt hat. Die Öffentlichkeit hat sich eh schon dazu seine Meinung gebildet, was das tatsächlich für ein Fall sein kann, wenn du 10 Kugeln in einen Menschen jagst, der zu dem Zeitpunkt seine Waffe nicht mehr in der Hand hatte und zuvor auch lediglich mit einem Handy in der Hand hantiert hat. Aber diese ganze Behördentruppe erschreckt natürlich schon global, weil hin oder her, das ist die Vorstufe zu einem Bürgerkrieg innerhalb der USA. Es ist ein weiterer Aspekt der Spaltung innerhalb dieses Staats, natürlich auch vorangetrieben vom Weißen Haus und den dortigen Entscheidungsträgern. Und da muss man einfach sagen, ich frage mich immer wieder, wovon will man eigentlich insgesamt ablenken? Das ist jetzt schon ein bisschen die Ebene weitergedacht. Was willst du im Inneren bezwecken, wenn du diese Bürgerkriegssituation hervorhebt. Was willst du im Äußeren überdecken, wenn du Grönland, Nigeria, Iran, alles Mögliche so quasi mal bombardierst. Da könnte ein Masterplan dahinter stecken, der größer ist als die Epstein-Files, die man da irgendwie beiseite schaffen will. Aber bleiben wir noch mal kurz bei ICI. Es lässt eigentlich niemanden kalt, Thomas, oder?
Na, das kann es auch gar nicht, weil das tatsächlich ganz eindeutig Bilder sind, wie man sie halt nur kennt, wenn ein autoritäres Regime Widerstand im eigenen Land niederschlägt. Und dass die Trump-Administration sich mit rasender Geschwindigkeit in Richtung einer autoritären Diktatur entwickelt, das ist nicht zu übersehen. Es ist wahrscheinlich noch nicht irreversibel. Ich habe vor einem Jahr schon ein bisschen mit dem ja in Amerika lebenden Daniel Kehlmann gescherzt, ob die Midterms eher abgesagt werden, die Wahlen jetzt, oder ob sie einfach von Peter Thiel und anderen Tech-Milliardären als Online-Wahlen so ausgerichtet werden, dass es das Richtige rauskommt. Und so wie jetzt die Lage ist und angesichts dessen, dass Donald Trumps, glaube ich, die historisch niedrigste Zustimmungsrate hat, seit es überhaupt für US-Präsidenten erhoben wird, rechne ich auch da noch mit etwas, wo jetzt alle nur sagen, na, das gibt's ja nicht. Also Daniel hat auch gemeint, na, also die Wahlen absagen, das geht nicht. Das ist nicht einmal im amerikanischen Bürgerkrieg sind Wahlen abgesagt worden. Und ich habe gesagt, schauen wir mal. Also ich glaube, da braut sich einiges zusammen und die Motive sind wahrscheinlich sehr, sehr gemischt. Also das Mastermind, wenn man das so sagen will, dahinter ist ja vor allem Stephen Miller, jemand, der ja tatsächlich so gruselig ist, wie er ausschaut. Gibt's auch, ich weiß leider nicht mehr, wer das erzählt hat, aber jemand hat ihm gesagt, dass der Steve Bannon ihm, der ja, jetzt sagen wir, auch kein Liberaler ist, aber Steve Bannon hätte ihm Stephen Miller mit den Worten vorher: See, that's a real fascist. Also er war ein bisschen stolz, wie wenn du halt eine seltene Münze herzeigst. Und der ist ja sicher der Architekt dessen. Die Frau Noem ist wahrscheinlich eher ein Exekutivorgan, die halt mit ihrem Cowboyhut überall auftritt und sagt, alle sind selber schuld, die getötet wurden. Aber das ist natürlich, ja, grauenvoll. Und ich glaube, die Epstein-Files sind immer noch ein Thema, aber wie gesagt, da gibt es, glaube ich, langfristige Interessen von echten Rassisten, von Leuten, die halt eine bürgerkriegsähnliche Situation als finanzielle Opportunity sehen, vom Überleben wollen eines der Realität zunehmend entrückten Präsidenten, der immerhin mehrfacher Milliardär geworden ist in diesem einen Jahr, dass er das Amt ausübt. Ich glaube, es geht kreuz und quer durcheinander. Fakt ist, dass eine Polizeitruppe, die nur dazu budgetär so ausgestattet ist, ich habe es unlängst mal gelesen, mir leider nicht genau gemerkt, aber ich glaube, ICE wäre, wenn es eine Nationalarmee wäre, so die 8 oder 9 bestfinanzierte Armee der Welt, irgendwo in der Gegend. Und die sind sozusagen jetzt ausschließlich im Inland tätig, nach US, also Weißer Hauslesart, gegen Verbrecher, Illegale, die schlimmsten der schlimmsten Drogenschänder, in Wirklichkeit halt, ja, Leute, die dort die Arbeit machen, die von weißen Amerikanern, und da ist eben Rasse, sagt man in Amerika ja immer noch ein Thema, nicht mehr gemacht wird, und deswegen verhaftet man die bisher auch praktisch ausschließlich in von Demokraten regierten Bundesstaaten.
Sind alles keine erbaulichen Gedanken. Wenn die Leute einfach aus unserem Podcast was mitnehmen wollten, das unterhaltsam unter Anführungszeichen noch sein könnte, würde ich sagen, reden wir noch ganz mal kurz über den doppelreihigen Lodenmantel von Gregory Bovino, dem mittlerweile eh schon ein bisschen zurück nach Kalifornien abkommandierten Generalkommandeur, hat er übrigens geheißen, des Heimatschutz Einheit ICI. Es hat ja alle Leute irgendwie an SS-Mäntel erinnert, an Ernst Röhm aus der SA. Hast du ein bisschen eine positivere Assoziation, was dieser zweireihige Lodenmantel und dann noch die schwarze Uniform, die er darunter getragen hat, inklusive so einer komischen Lederriemens, der ein bisschen an eine Herrenhandtasche erinnert hat. Hast du da irgendeine bessere, positivere Assoziation, was das denn alles hätte sein können, außer einfach nur die schlechteste NS-Verkleidung des heurigen Faschings?
Also, wenn man so will, positiv, soweit ich das visuell im Kopf habe, ist es ein Wehrmachtsmantel. Und kein SS und kein SA-Mantel, sondern das war so hohe Generalität der Wehrmacht, würde ich sagen. Die Farbe stimmt nicht ganz, aber Schnitt und Auftreten. Na, das ist tatsächlich Nazi-Cosplay. Also der schaut aus, es gibt ja auch jede Menge Videogames, die in irgendeiner Art von Diktatur, die dann sehr oft für die Videogames, weil wurde ja eh schon oft beschrieben, die Nazis haben tatsächlich einen Schick des Terrors entwickelt mit ihren Hugo Boss-Uniformen, der irgendwie bis heute sehr wirkmächtig ist. Und das ist genau, wenn du für ein Videogame in einer postnuklearen faschistischen Zukunft einen irren Commander designst, kommst du auf Greg Bovino. Also das zerfurchte, markante Gesicht mit dem irgendwie gemartert aufgekrempelten Augenbrauen, das martialisch vorgereckte Kinn, der bis ans Schädeldach geschorene Haar. Er schaut einfach aus wie eine Comicfigur und das ist kein Zufall, so wie auch die Frau Noem eben ihren Cowboy-Hut und ihre Umkehr, die auch immer bewaffnet daherkommt. Also dieses Wildwest bis Krieg, bis Faschismus spielen, ist eben kein Spiel mehr. Also es hat wirklich was im Auftreten von einer Comic-Messe, wo die Fans irgendwelcher Videogames sich treffen und du gleich weißt, wer was spielt. Aber es ist halt mittlerweile wirklich unschöner Ernst geworden. Ne? Und es ist, nichts davon ist Zufall. Der Bovino ist der Einzige, der ist immer mit seinen Männern, die alle maskiert sind. Und er ist der Einzige, der da sein zernarbtes Kriegergesicht zeigt und so. Es ist sehr ekelhaft, weil ich glaube, diese Leute meinen das so, wie sie es demonstrieren, wie sie es signalisieren. Und das ist ja auch lustig, er ist ja, der Urgroßvater von ihm war ja auch italienischer Einwanderer, weiß ich jetzt nicht, legal, illegal, keine Ahnung. Ich glaube, das war gerade, da musste man noch nicht, ich glaube, der ist gerade noch reingerutscht im letzten Jahr, bevor man sozusagen einen Antrag stellen musste. Und um jetzt mal einen Satz zu sagen, der dann wieder wahrscheinlich alle bewusst Political Correctness echt auf die Palme bringt, aber Rasse ist ein soziales Konstrukt, sagt man da. Und als der Großvater, Urgroßvater Bovino nach Italien gekommen sind, waren Italiener in den USA keine Weißen. Also Italiener und Iren hatten damals ungefähr die Rolle, die jetzt Mexikaner und Südamerikaner zu spielen haben. Nämlich eigentlich im Vergleich zu den angelsächsischen Abkömmlingen oder meinetwegen auch noch Skandinavier hat man eher geduldet. Aber das waren zutiefst dubiose Mischrassen und offenbar so ähnlich wie heute die Muslime, weil sie ja Katholiken auch noch waren, eine potenzielle fünfte Brigade im eigenen Land, die ihre Befehle in Wirklichkeit vom Vatikan kriegt und nicht von der amerikanischen Regierung. Also, wie gesagt, für jemanden mit der Familiengeschichte ist es dann zwar nicht untypisch, aber besonders deppert, in so einer Position zu landen. Aber er hat ja auch einen Raketenaufstieg karrieremäßig hingelegt. Und das geht nur in einer Diktatur. Wenn du nicht viel kannst, aber sehr loyal bist, dann Karrieren wie die von Bovino sind typisch für autoritäre Systeme.
Ja, vielleicht gibt es aber auch eine Rückführung im Fall Bovino, weil ICI soll ja während der Olympischen Spiele auch in Mailand und Umgebung tätig werden, wurde jetzt zumindest mal bekannt. auch der italienische Staat sieht das jetzt doch ein bisschen als Eingriff in die Souveränität dort, eigentlich für Recht und Ordnung zu sagen, wie sich das Ganze entwickeln wird und wie sehr sich jetzt vielleicht Giorgia Meloni noch einmal gegen Donald Trump stellen wird in dieser Debatte, weil die war ja jetzt so einmal ein bisschen die Trump-Flüsterin aus europäischer Perspektive in den letzten Monaten. All das werden wir in der kommenden Woche besprechen. Und damit Sie zumindest popkulturell noch ein bisschen positiver aus der ganzen Debatte rausgehen, stellen Sie einen Link in die Shownotes rein. Streets of Minneapolis, Springsteen hat jetzt nicht Streets of Philadelphia gecovert und da irgendwie einfach nur schlampig einen Text drüber gelegt, wie man mutmaßen würde angesichts des Titels, sondern hat was ganz Eigenes geschafft. Sehr, sehr traurig machender Song, wo er einfach nur nacherzählt, was alles gesehen wird, was alles geschehen ist. Aber trotzdem sehr hörenswertes Ding. Hat in den ersten 14 Stunden 2 Millionen Aufrufe gehabt. Also Popkultur löst keine Probleme, schafft keine Gegenöffentlichkeit beziehungsweise kann nicht politisch wirklich wirksam werden, aber lenkt zumindest ein bisschen die Aufmerksamkeit auf das hin, dass es doch noch ein anderes Amerika gibt, dass es doch noch anderes Gedankengut gibt. Hören Sie sich an, ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Ja, bin auch pro Boss und ich habe mir so nicht angehört, ich mache das jetzt gleich im Anschluss.
Ja, und um dann vielleicht noch irgendwie einen Satz zu schaffen, weil wir schon vorhin über Hugo Boss Anzüge bzw. Uniformen gesprochen haben, das ist dann definitiv die positive Variante von The Boss. Und damit bin ich jetzt raus für heute.